Einen schönen guten Abend. Schön, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Es ist ein Geschenk, dass wir Gottes Wort haben, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu versammeln. Und ich freue mich auch, heute bei euch zu sein. Grüße darf ich mitbringen von meiner Gemeinde in Hünfeld. Die Geschwister lassen euch ganz, ganz herzlich grüßen. Welcher Einstieg hat euch denn besser gefallen? Ich musste mir echt auf die Zunge beißen, dass ich euch nicht gegrüßt habe. Das ist gar nicht so einfach, weil das ist so drin. Ich habe meiner Frau immer wieder gesagt, der Epheserbrief, der Epheserbrief. Ich meine, ohne den Gruß fehlt uns was, oder? Aber wie ist es denn, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die neutestamentlichen Briefe lesen, lesen wir dann nicht gerne einfach mal so über den Gruß hinweg, ohne uns näher darüber Gedanken zu machen? Und wir wollen doch endlich zu dem kommen, zu dem Hauptteil kommen. Aber ist der Gruß denn unwichtig? Ich möchte oder ich habe eine Predigtserie über den Epheserbrief begonnen und deswegen fange ich heute mit dem Gruß an. Epheser Kapitel 1, die Verse 1 bis 2, da sagt Paulus und schreibt Paulus: Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lass mich noch mal beten. Lieber Vater, hab herzlichen Dank für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit und dein Wort ist kostbar. Wir beten, Herr, dass wir dein Wort verstehen, dass wir es in unser Leben mit hineinnehmen können, dass es unser Leben prägt, unseren Charakter verändert, sodass wir leben können zu deiner Ehre. Schenke uns und mir Gnade zum Reden, uns allen zum Hören und auch zum Umsetzen in unserem Alltag. Amen. Amen. Wir erfahren in diesen beiden Versen etwas über den Absender, über den Empfänger und dann haben wir noch den eigentlichen Gruß. Das möchte ich heute Abend mit euch gemeinsam anschauen. Fangen wir mit dem Absender an. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich immer noch über Post. Also über richtige Post, nicht die elektronische. Und wenn ich zum Briefkasten gehe, dann schaue ich zunächst erstmal, wer hat mir denn eigentlich geschrieben? Oh, das Finanzamt. Die Gebühreneinzugszentrale oder wie die alle heißen. Oh, die Briefe interessieren mich gar nicht so. Aber ihr hättet mich mal sehen sollen, vor 39 Jahren ist es jetzt her, als mir meine jetzige Frau Briefe geschrieben hat. Da ist doch mein Puls höher gegangen und ich habe mich so gefreut, da ist wieder ein Brief von ihr. Das ist so etwas Kostbares. Und ich konnte es dann nicht abwarten, den Brief zu öffnen und ihn dann zu lesen. Und natürlich habe ich ihn nicht nur einmal gelesen. Hat jedes Wort, was bedeutet dieses Wort? Heißt es, sie liebt mich? Ja. Jetzt stell dir vor, da ist ein Brief von Paulus in deinem Briefkasten. Schlägt dein Herz dann auch höher? Ist es etwas, worüber du dich freust? Würdest du dich darüber freuen? Wer ist denn dieser Paulus eigentlich? Er stellt sich als Apostel Jesu Christi vor und dann müssen wir fragen, ja, was ist denn eigentlich ein Apostel? Das Wort Apostel bedeutet ja grundsätzlich erst einmal Gesandter. Die Älteren unter euch, und wer das jetzt nicht kennt, der weiß, ich gehöre zu den Jüngeren, die Älteren, die kannten den Bundeskanzler Gerhard Schröder. Und der Gerhard Schröder hat einmal bei einem Meeting, bei einem bei einer Begebenheit gesagt zu einem Mann, hol mir mal eine Flasche Bier. Dieser Mann, den der Gerhard Schröder, der Bundeskanzler, weggeschickt hat, der war ein Gesandter von dem Gerhard Schröder. Er hat ihn beauftragt, mach mal was für mich. Und wisst ihr, wenn wir das auf uns übertragen, wenn wir zum Beispiel im Namen Jesu einen Kranken besuchen, dann sind wir ein Gesandter Jesu Christi. Wenn du und ihr alle in die Dörfer geht und ihr ladet die Menschen ein und ihr wirft Traktate in die Briefkästen, dann seid ihr Gesandte Jesu Christi, die das Wort Gottes weitergeben. Im biblischen Sprachgebrauch aber ist ein Apostel noch etwas mehr. Jeder Apostel ist ein Gesandter, aber nicht jeder Gesandter ist ein Apostel. Apostel ist ein Amt, an das verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein mussten. Und diese waren zum Beispiel, die Apostel mussten mit Jesus unterwegs gewesen sein. Die Apostel waren Leute, die gesehen haben, was Jesus getan hat und die gehört haben, was er verkündigt hat. Und dann war eines ganz wichtig, die Apostel mussten Zeugen der Auferstehung Jesu gewesen sein. Das heißt, sie mussten dem auferstandenen Herrn Jesus Christus begegnet sein. Oder besser gesagt, der Herr Jesus Christus musste sich ihnen offenbart haben. Und aus dieser Zahl der Apostel und der Menschen, die das hatten, das waren ja mehrere, hat Jesus dann 12 damals ausgewählt, die er auch Apostel nannte und die er dann auch bevollmächtigt hatte und die dann die eigentlichen Apostel waren, eben Zeugen Jesu Christi. Diese Apostel hatte Jesus mit Autorität und Vollmacht ausgestattet, das heißt, sie konnten im Namen Jesu reden und schreiben und sie konnten damals auch Wunder tun. Paulus hatte unter diesen Aposteln eine gewisse Sonderstellung. Denn Paulus war nicht bei denen dabei, die mit Jesus durch Galiläa und Judäa gezogen waren. Im Gegenteil, er war ja jemand, der die Gemeinde hasste, der Jesus hasste und der die Gläubigen verfolgte. Aber eines Tages hatte Paulus eine Begegnung mit dem auferstandenen und verherrlichten Herrn, Jesus Christus. Wir können das in Apostelgeschichte 9 und auch Apostelgeschichte 26 nachlesen. Paulus war auf dem Weg nach Damaskus. Er wollte dort die Nachfolger Jesu, also die Christen, gefangen nehmen. Er war damals noch ein Pharisäer und er verfolgte die Gemeinde. Und auf dem Weg nach Damaskus passierte dann etwas. Da stellte sich ihm der auferstandene Herr Jesus Christus in den Weg. Er offenbarte sich ihm und Paulus musste ihm zu Füßen fallen. Und da hatte Paulus sein Bekehrungserlebnis, zunächst hieß er noch Saulus, dann wurde er zum Paulus. Und damals beauftragte der Herr Jesus Christus ihm und sagt, du sollst mein Zeuge sein. Ich sende dich aus, du bist mein Gesandter, du bist mein Apostel und du sollst vor allen Dingen diese Botschaft des Evangeliums, die Botschaft von Jesus Christus unter den Völkern, also unter den Nichtjuden, verkündigen. Das war die Berufung von Paulus. Und Paulus schreibt hier in diesem Brief, ich bin ein Apostel Jesu Christi nach dem Willen Gottes. Das heißt, er hat sich das gar nicht selbst ausgesucht. Er hat auch keine Bewerbung geschrieben und gesagt, ach, schau doch mal, ich habe doch die besten Voraussetzungen und willst du nicht? Nee, im Gegenteil, er wollte überhaupt nicht. Aber Jesus wollte, dass er sein Apostel wird. Und deswegen hat er ihn berufen und er hat ihn für dieses Amt auserwählt und dann auch bevollmächtigt. Die Apostel hatten übrigens die Aufgabe, das Lehrfundament des Neuen Testamentes zu legen. Durch ihre Berichte, Evangelien und Briefe entstand das Neue Testament. Und mit dieser Offenbarung durch die Apostel ist der Kanon des Neuen Testaments abgeschlossen. Das heißt, es wird keine weiteren Schriften mehr geben, die zum Neuen Testament hinzugefügt werden. Und wenn heute die Mormonen, die gibt es ja hier nicht so oft, in Hanau hatten wir Begegnungen mit ihnen, an die Tür klopfen und sagen, wir haben aber hier noch ein Buch, das Buch Mormon, dann können wir sagen, nein, das stimmt nicht. Mit den Aposteln ist die Offenbarung des Neuen Testaments abgeschlossen. Und genauso ist es auch mit dem Islam. Der Islam kam auch später, dann kam auch dieses Buch Mohammed und was er geschrieben hat hinzu. Das ist keine göttliche Offenbarung, wir müssen das ablehnen. Mit den Evangelien, mit den neutestamentlichen Briefen und der Offenbarung des Johannes ist das Lehrfundament des Neuen Testaments gelegt. Es wird keine neuen Offenbarungen geben und es braucht keine neuen Offenbarungen. Denn das Fundament und alles ist gelegt. Mein früherer Chef hatte einmal Post vom Papst erhalten. Er hatte ihn angeschrieben und ihm zu seiner Wahl gratuliert und dann erhielt er eine Antwort vom Papst. Allerdings hatte der Papst den Brief nicht selbst geschrieben, sondern soweit ich mich erinnere, war es ein Kardinal oder irgendetwas Ähnliches, der im Auftrag des Papstes die Danksagung schrieb. Mensch, was muss das ein Gefühl sein, oder? Vom Papst Post zu kriegen, wer von euch kann das schon sagen? Ja, das sind wahrscheinlich die wenigsten. Wenn sich Paulus als Apostel Jesu Christi vorstellt, dann bedeutet das, dass er diesen Brief im Auftrag Jesu Christi geschrieben hat. Und das müssen wir uns wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da haben wir einen Brief von Paulus, aber in Wirklichkeit ist er ja nur ein Gesandter, ein Schreiber. Derjenige, der den Brief in Auftrag gegeben hat, ist der Herr Jesus Christus selbst. Das heißt, wir haben hier das Wort Gottes. Wie kostbar ist das? Also wenn ich einen Brief von Paulus erhalten würde, dann wäre ich ja schon ganz schön aus dem Häuschen. Aber wir haben hier ein Brief von Jesus Christus. Und das ist etwas ganz Kostbares, etwas ganz Wunderbares. Der Absender macht also deutlich, wir haben hier Gottes Wort. Und sind wir ehrlich, so erfreut wäre ich, glaube ich, über einen Brief vom Papst gar nicht. Aber über diesen Brief, über den Epheserbrief und über alle anderen Schriften, die wir in der Heiligen Schrift haben, da bin ich so dankbar. Paulus schreibt an Timotheus, alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das kostbare Wort Gottes. Schauen wir auf die Empfänger. An die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Die Empfänger dieses Briefes sind also die Heiligen in Ephesus, die an Jesus Christus glauben. Ephesus war die Hauptstadt der römischen Provinz Kleinasien. Sie lag in der heutigen Türkei. Und die Empfänger waren zumindest die meisten Nichtjuden. Aber bitte beachte mal, an wen dieser Brief adressiert ist. Die an Jesus Christus Glaubenden in Ephesus. Der Brief ist also an Gläubige gerichtet. Und Anlass für diesen Brief war, Paulus hatte gehört, dass durch die Verkündigung des Evangeliums eine Gemeinde in Ephesus entstanden ist. Und nun war es sein großes Anliegen, den Gläubigen ein gutes Fundament für ihren Glauben zu legen. Das sind Menschen in Ephesus. Die sind früher in den Tempel der Diana gegangen. Das war die Jagd- und Kriegsgöttin. Und das ist nicht zu vergleichen mit einem christlichen Gottesdienst. Diana wurde verehrt, aber er schreibt nicht an Menschen, die irgendeinen Glauben hatten in Ephesus, sondern Er schreibt an die, die an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind. Der Brief war also zuerst an die Gläubigen in der Stadt Ephesus geschickt worden. Aber was bedeutet das denn eigentlich, an Jesus Christus zu glauben? Nun, es bedeutet erstens zu glauben, dass Jesus von Nazareth der Christus ist. Dass Jesus von Nazareth der Messias ist. Dass er der ist, der im Alten Testament angekündigt wurde und der dann als Gott Mensch geworden ist, in die Welt gekommen ist. Christus ist nicht der Nachname, sondern es ist sein Titel. Der Titel heißt übersetzt Messias, Christus, der Gesalbte. Also damit macht Paulus deutlich, ihr, an die ich diesen Brief schreibe, ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Ihr glaubt, dass Jesus der Retter ist. Ihr glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Heiland der Welt ist. Und ihr seid an ihn gläubig geworden. Das heißt, sie glaubten auch, dass sie nur durch den Herrn Jesus Christus gerettet werden können. Dass sie nur in ihm Heil haben. Dass sie nur in ihm Vergebung der Sünden haben, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist zum Vater und dass es keinen anderen Weg gibt, zu Gott zu kommen, außer durch Jesus Christus, den Gekreuzigten, der am Kreuz von Golgatha unsere Sünde gesühnt hat. Und diese Menschen in Ephesus, sie haben sich bekehrt von diesem Totenglauben, von diesem Götzendienst hin zu dem lebendigen Gott und in die Nachfolge Jesu Christi. Das bedeutet es, kurz gesagt, gläubig geworden zu sein. Und da Paulus zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Ephesus war, schrieb er ihnen diesen Brief. Und ich habe schon gesagt, es war ihm wichtig, dass sie die Grundlagen des christlichen Glaubens richtig verstehen und dass sie auch wissen, wie man als Christ leben soll. Für Paulus war es wichtig, dass die Menschen nicht nur eine Entscheidung für Christus treffen, wie wir es manchmal bei den Evangelisationen ja machen. Ne? Ja, wer Jesus nachfolgen will, der hebe bitte mal kurz seine Hand und dann ist alles in Butter. Bei Paulus war das nicht so. Er sagte, ja, ihr müsst zu Jesus kommen, aber es ist wichtig, dass ihr versteht, was das Heil beinhaltet, was Christus für euch getan hat. Kapitel 1 bis 3 im Epheserbrief, da legt Paulus diese Grundlage. Und dann sagt er, und dann ist es wichtig, wie ihr als Christen lebt, Kapitel 4 bis 6. Und deswegen schreibt er ihnen diesen Brief. Einige Jahre später kommt Paulus zu einer Bibelwoche nach Ephesus, um das nochmal zu vertiefen. Er hat es nicht ganz geschafft in einer Woche, deswegen blieb er 3 Jahre da, um den ganzen Ratschluss Gottes in Ephesus zu verkündigen. Es gibt nichts Wichtigeres für Gläubige als eine gesunde Lehre. Wir dürfen das nicht vernachlässigen und ich freue mich, dass ihr noch einer der Gemeinden seid, die eine Bibelstunde haben und übrigens auch eine Gebetsstunde, auch wenn ich jetzt traurig bin, dass sie nächsten Mittwoch ausfällt. Aber ist euch aufgefallen, wie Paulus diese an Jesus Christus Gläubigen hier noch anspricht? Er nennt sie die Heiligen in Ephesus. Entschuldigt bitte, das habe ich am Anfang versäumt. Ich habe nicht gesagt, oh ihr Heiligen in Wächtersbach, ich grüße euch ganz herzlich. Was hättet ihr gedacht, wenn ich euch so angesprochen hätte, ihr Heiligen in Wächtersbach? Der eine oder andere hätte vielleicht gesagt, naja, endlich mal einer, der mich hier richtig anspricht, der weiß, was ich gehört. Aber mancher wird auch gesagt haben, ach Stefan, weißt du, für mich trifft das nicht zu. Ich habe noch so viele Baustellen in meinem Leben und wenn du mal in mein Leben schauen könntest, dann wüsstest du, was ich meine. Ich bin doch so ein großer Sünder und du solltest mich nicht als Heiligen, sondern als Sünder ansprechen. Naja, wie ich euch anspreche, ist nicht so wichtig, aber wie Paulus seine Briefempfänger anspricht, das ist doch wichtig, oder? Und er spricht sie als Heilige an. Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, die in Ephesus waren gar nicht so unterschiedlich von uns oder von euch heute. Aber was ist eigentlich ein Heiliger? Was bedeutet es, heilig zu sein? Und natürlich sind damit nicht in erster Linie die Heiligen der katholischen Kirche gemeint. Die gab es ja damals noch gar nicht, die katholische Kirche. Und die Heiligen, von denen Paulus hier spricht, das sind auch nicht eine besonders fromme Gruppe innerhalb der Gemeinde in Ephesus, sondern er spricht alle Gläubigen in Ephesus als Heilige an. Jeder Gläubige, jeder an Christus Gläubige ist laut Paulus' Definition ein Heiliger. Und jetzt müssen wir fragen, ja, was bedeutet das denn, heilig zu sein? Oder was bedeutet heilig überhaupt? Heilig bedeutet zunächst einmal, dass etwas oder jemand für Gott abgesondert ist, also Gott gehört. Im Alten Testament lesen wir zum Beispiel von Pfannen und Töpfen, die im Tempel oder in der Stiftshütte gebraucht wurden. Und diese Pfannen, ich nehme mal die Pfannen, die waren heilig. Warum waren die heilig? Die sahen genauso aus wie andere Pfannen, aber die waren für den Gottesdienst und nur für den Gottesdienst im Tempel bestimmt. Die wurden also nicht noch zusätzlich zu Hause in der Küche gebraucht, sondern sie waren für den Gottesdienst abgesondert. Als Gläubige sind wir für Gott abgesondert. Wir sind Gottes Eigentum und deshalb sind wir Heilige. Paulus wird später in dem Brief erklären, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben, als wir gläubig wurden. Und der Heilige Geist ist das Siegel Gottes, dass wir Gottes Eigentum sind. Zweitens sind wir Gläubige heilig, weil wir durch das Blut Jesu Christi gereinigt und gerechtfertigt wurden. Das ist eine der wunderbarsten Lehren des Christentums, oder? Jesus Christus hat unsere Schuld und unsere Ungerechtigkeit und unsere Sünde auf sich genommen und er gibt uns seine Gerechtigkeit und er gibt uns seine Heiligkeit. Und allein durch die Tatsache, weil Jesus Christus das getan hat, deswegen sind wir Heilige. Unsere Heiligkeit ist allein in dem vollkommenen Erlösungswerk Jesu Christi begründet. Und Paulus wird auch dieses Thema in dem Brief noch vertiefen. Aber drittens sind wir Heilige, weil dieses Gottes Anspruch an uns ist. Er hat uns erkauft durch Jesus Christus. Er hat uns eine neue Identität gegeben. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und nun gilt es aber, das in unserem täglichen Leben Schritt für Schritt umzusetzen. Paulus wird ab Kapitel 4 darauf eingehen. Und er wird sagen, jetzt wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Was ist eure Berufung? Natürlich Heilige zu sein. Also jetzt lebt auch als Menschen in dieser Welt, aber für Gott. Ihr seid für Gott abgesondert, ihr seid Gottes Boten, ihr seid Gottes Botschafter, ihr seid Gottes Eigentum in dieser Welt. Und Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 15, wie der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Lebenswandel. Und ihr Lieben, das wird wirklich spannend, wenn Paulus dann damit anfängt, ab dem vierten Kapitel zu beschreiben, wie sieht es denn aus in unserer Gemeinde? Wie sieht es denn aus auf unserem Arbeitsplatz? Wie sieht es aus in unserer Ehe? Wie sieht es aus im Umgang mit unseren Kindern oder mit unseren Eltern? Boah, das wird richtig praktisch. Für mich persönlich ist und bleibt es ein Spannungsfeld. Wenn ich an meine Gemeinde in Hünfeld denke, ich kenne euch ja nicht so gut. Aber wenn ich an die Hünfelder denke, dann denke ich, die sind alle heiliger und besser als ich. Ich habe echt eine ganz hohe Meinung von den Geschwistern. Obwohl ich weiß, dass wir alle irgendwo kämpfen. Dass wir auf der einen Seite ringen gegen die Sünde und kämpfen gegen die Sünde und auf der anderen Seite haben wir diese Stellung, wir sind Heilige. Und das sollte uns motivieren, auch entsprechend zu leben. Ja, ihr wisst, wir sind vor einiger Zeit nach Meerholz gezogen und seit wir dort wohnen, finden wir ständig Post in unserem Briefkasten, die gar nicht für uns bestimmt ist, sondern für irgendwelche Leute, die früher mal in unserer Wohnung wohnten. Aber die Post, der ist das egal, die schicken die immer noch dahin und die werfen die Briefe immer wieder ein. Wisst ihr, was ich mit der Post mache? Meistens ist es Werbung und die Werbung kommt in die Mülltonne. Aber jetzt könnten wir sagen, jetzt haben wir doch hier einen Brief, der ist an die Heiligen und Gläubigen in Ephesus. Dürfen wir diesen Brief dann eigentlich lesen oder verletzen wir das Postgeheimnis, wenn wir diesen Brief öffnen und lesen? Ja, und wenn ihr jetzt in eure Bibeln schaut, dann findet man manchmal eine Fußnote, da steht dann, in einigen Handschriften fehlt an die Epheser und man geht davon aus, es handelt sich um einen Rundbrief, der dann an verschiedene Gemeinden geschickt wurde. Dann könnten wir ja sagen, dann dürfen wir ihn ja auch lesen, oder? Aber so dürfen wir nicht argumentieren, weil wir müssen erkennen, jede Schrift in der Bibel ist als allgemeingültig erklärt worden. Natürlich gab es einen direkten Anlass, warum der Brief nach Ephesus geschickt wurde, warum es ein anderer Brief gab, der nach Korinth geschickt wurde. Aber alle Schrift ist von Gott eingegeben und für uns, ich sag's mal, veröffentlicht worden, damit auch wir alle diesen kostbaren Brief und alle anderen Evangelien und was wir in der Bibel finden, lesen. Für die Auslegung ist es gut, wenn wir den Hintergrund kennen, wenn wir den Kontext, den geschichtlichen Kontext wissen, aber die Schrift ist für uns alle. Es ist ein Brief Jesu Christi für jeden von uns. Ich möchte zur ersten Anwendung kommen. Ich hoffe, ich habe euch mindestens begeistert dafür, wie kostbar dieser Brief ist. Und nicht nur der Epheserbrief, sondern alle Schrift ist von Gott eingegeben. Aber was nützt uns dieser kostbarste Brief, wenn wir ihn nicht lesen? Wenn wir ihn nicht immer wieder lesen, wenn wir die Schrift nicht lesen? Und ich weiß, es gibt viele, die sagen, ich lese jeden Tag in der Bibel. Und wenn ihr das macht, dann macht es bitte weiter. Aber ich kenne mich und ich kenne andere nur zu gut, dass auch bei vielen Christen die Bibel irgendwo im Schrank liegt und sie eben nicht gelesen und nicht studiert wird. Und falls das bei dir der Fall ist oder falls nur einer hier dabei ist, für den das zutrifft, dann möchte ich einige kleine Tipps geben. Ich möchte noch mal kurz von mir reden. Ich bin ein extremer Mensch. Entweder mache ich etwas ganz oder ich lasse es ganz. Und als ich gläubig wurde, da habe ich mir vorgenommen, ganz viel in der Bibel zu lesen. Und ich glaube, es waren 7 Kapitel, die ich mir jeden Tag vorgenommen hatte. Und das hat eine Zeit lang geklappt. Aber wisst ihr, was ich gemacht habe, wenn ich es einmal nicht geschafft habe? Ich habe es dann auch lange sein gelassen und brauchte dann wieder irgendwann eine Motivation, um wieder neu anzufangen. Und ich habe mir oft zu hohe Ziele gesetzt, die ich nie erreichen konnte. Und deswegen möchte ich ermutigen, falls du noch nicht regelmäßig in der Bibel liest, such dir jeden Tag nur einen kleinen Abschnitt. Es ist besser, du liest jeden Tag nur 2 oder 3 Verse oder einen Abschnitt aus dem Epheserbrief, als du liest gar nichts. Ich hatte letzt mit einer Frau gesprochen oder eine Frau hat es bezeugt, Sie sagte, mir geht es genauso. Und sie hat angefangen, daraufhin die Bibel wieder neu zu lesen. Wenn man den Epheserbrief in die Abschnitte aufteilt, finden wir 18 Abschnitte. Das heißt, wir brauchen 2,5 Wochen, um den Brief zu lesen. Das ist kostbar und das ist gut investiert. Zweitens, verknüpfe das Bibellesen mit einem anderen Ereignis, das du jeden Tag sowieso machst. Meine Frau trinkt unheimlich gerne Kaffee. Und weil sie das eh jeden Tag macht, da könnte sie doch die Bibel neben die Kaffeetasse legen und sagen, gut, morgens, wenn es Kaffee gibt, lese ich zuerst meine Bibel und zur Belohnung gibt es dann einen Kaffee. Also man kann das doch gut in den Tagesablauf integrieren. Und das Dritte, lies langsam und lies laut und dann fasse das Gelesene in einem Satz zusammen. Nimm dir ein kleines Heft und schreibe jeden Tag rein, was du gelesen und gelernt hast. Es ist besser, nur wenig zu lesen, das zu verstehen und umzusetzen, als wie ich damals vielleicht viel zu lesen und den Kopf voll zu haben und dann gar nicht mehr zu wissen, was man gelesen hat. Also eine Ermutigung, wer noch nicht die Bibel liest, fangt langsam damit an. Kommen wir zum eigentlichen Gruß. Wir werden den gleich näher betrachten, doch zuvor möchte ich mit euch über einige grundlegende Dinge über den Gruß nachdenken. Was ist denn das Wesen eines Grußes eigentlich? Und ihr habt das, glaube ich, schon gemerkt, als ich die Predigt anfing, wie das war, ohne Gruß zu beginnen, oder? Der Gruß ist nämlich erstens ein Türöffner und er ist ein Herzensöffner. Wenn wir den Gruß weglassen, verpassen wir es, die Beziehung und die Verbindung zu dem Nächsten aufzubauen. Das Zweite, mit einem Gruß macht der Grüßende deutlich, ich sehe dich und ich nehme dich wahr. Oder ich will dich sehen. Und das Dritte, der Grüßende drückt mit einem Gruß dem anderen Wohlwollen gegenüber aus. Egal, ob wir dem anderen einen guten Tag wünschen oder Glück und Gesundheit oder mit einer Umarmung sogar, ich mag dich ausdrücken, wir signalisieren Wohlwollen. Wir wollen etwas Gutes für den anderen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So lautet der Gruß, den wir in diesem Brief haben. Und ihr Lieben, mit diesem Gruß wünscht Paulus doch genau seinen Lesern das, was ich euch eben gesagt habe. Möge Gott, der Vater, möge Gott, der Herr Jesus Christus, dich sehen, dich ansehen und einen Blick dafür haben, wie es dir geht, was du brauchst und was dich bewegt. Vorhin haben wir uns auch gesehen und da fragt auch jemand, wie geht's? Das ist ein guter Gruß, wenn er ernst gemeint ist, oder? Wie geht's dir wirklich? Was beschäftigt dich denn eigentlich gerade? Was geht in dir vor? Und mit so einem Gruß macht Paulus deutlich, Gott schaut auf dich. Gott schaut in deine Lebenssituation hinein. Du bist ihm nicht gleichgültig, sondern er sieht dich als Person und er sieht dich in der Situation, in der du gerade bist. Und durch diesen Gruß macht Paulus deutlich, Gott möchte dir mit Wohlwollen begegnen. Er möchte dir seinen Frieden, seine Gnade geben. Unser Herr ist ein menschenliebender Gott. Der Gruß lautet, Gnade sei mit euch und Friede. Bedenken wir hierzu Folgendes. Zunächst einmal braucht jeder Mensch Gnade von Gott und Friede mit Gott. Wir Menschen haben keine Forderungen gegenüber Gott. In der Heiligen Schrift lesen wir, dass wir Menschen Sünder sind und dass wir die Gnade Gottes brauchen, damit wir Sündenvergebung bekommen. Wir lesen weiterhin, dass wir Feinde Gottes sind, aber dass Gott in seiner Gnade Frieden mit uns schließt, wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben. würde Gott uns nicht in seiner Gnade begegnen, sondern uns geben, was wir verdienen, dann wäre Gott wohl gerecht, aber das wäre für uns schrecklich, oder? Jeder Mensch in dieser Welt, jeder Mensch hier in Wächtersbach, in der ganzen Umgebung, braucht die Gnade Gottes. Er braucht den Frieden Gottes. Aber Paulus schreibt ja diesen Brief an Gläubige, oder? Er schreibt doch an solche, die bereits den Gnade von Gott erfahren haben, die auch schon Frieden mit Gott durch den Herrn Jesus Christus haben. Und ich glaube, somit erinnert Paulus diese Gläubigen bereits im Gruß an ihre Stellung und an ihre von Gott erhaltenen Segnungen. Und damals wie heute können wir sogleich antworten, ja, so ist es. Gott ist mir in seiner Gnade begegnet. Gott hat mir seine Liebe in Jesus Christus erwiesen. Aber wisst ihr was? Damals wie heute brauchen wir Gläubigen nicht nur diese rettende Gnade Gottes, sondern wir brauchen auch Gnade und Frieden im Alltag. Es wäre schade, wenn Gott uns nur einmal gnädig wäre und uns die Sünden vergibt. Nein, wir brauchen und ich brauche Tag aus, Tag ein seine Gnade. Ich möchte euch das verdeutlichen an einigen Beispielen. Wir brauchen zum Beispiel Gottes Gnade bei wichtigen Entscheidungen, zum Beispiel bei der Wahl des Ehepartners. Wir brauchen Gottes Gnade bei der Wahl der Arbeitsstätte. Wir brauchen Gottes Gnade bei der Kindererziehung, oder? Wir benötigen Gottes Gnade, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, zum Beispiel in Zeiten der Krankheit oder Nöte oder wenn es Streit gibt oder im Umgang mit Familienangehörigen. Wir brauchen Gottes Gnade bei finanziellen Schwierigkeiten, bei Depressionen, Ängsten und anderen Nöten. Wir brauchen die Gnade Gottes. Wir benötigen die Gnade Gottes auf unserem letzten Weg, also im Sterben. Wir haben letzt einen Mann besucht im Krankenhaus, da wussten wir noch nicht, dass er bald sterben wird. Aber er hatte so die Gnade Gottes in seinem Leben erfahren und er hatte sich so auf den Tag gefreut, wo er heimgehen durfte oder heimgehen darf. Ihm schossen gerade so die Tränen in die Augen vor Freude. Wisst ihr, das ist Gnade, wenn man so sterben kann. Und wir brauchen Gnade, wenn zum Beispiel ein Ehepartner gestorben ist und wir sind dann alleine zurück, dann brauchen wir auch die Gnade Gottes. Wir brauchen die Gnade Gottes im geistlichen Kampf, wenn wir versucht werden, wenn wir vielleicht auch vom rechten Weg abgekommen sind, dass Gott uns in seiner Gnade wieder auf den rechten Weg zurückbringt. Wir brauchen Gottes Gnade für geistliches Wachstum. Wir brauchen Gottes Gnade für unseren geistlichen Dienst. Wir brauchen Gottes Gnade, dass er uns, liebe Geschwister, zur Seite stellt. Und wir haben Gottes Gnade, weil unser Kühlschrank voll ist, weil wir im Frieden leben und weil wir so viele andere Segnungen haben. Und wir könnten diese Liste wahrscheinlich endlos fortsetzen, aber ich glaube, ihr merkt, wie sehr wir auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Und wenn ich denke, ich habe alles im Griff, dann kann es ganz schnell passieren, dass ich merke, oh, du bist so auf die Gnade Gottes angewiesen. Frieden ist im Grunde eine Frucht der Gnade. Frieden bedeutet in Harmonie mit Gott und in Harmonie mit dem Nächsten, aber auch in Harmonie mit unseren Umständen und manchmal auch mit uns selbst zu leben. Gnade und Friede kommen von Gott und dem Herrn Jesus Christus. Paulus macht deutlich, Gott und Jesus Christus sind auf einer Ebene, beide sind Gott. Also damit macht auch Paulus deutlich, der Herr Jesus Christus ist Gott. Er hat so und so keinen Zweifel daran, aber allein in dem Gruß wird das schon deutlich. Und wir werden das, wenn wir den Epheserbrief noch weiter betrachten, auch sehen, dass Gott alle Gnade und alle Segnungen durch den Herrn Jesus Christus gibt. Matthias Claudius hat gesagt, alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn. Drum dankt ihm dankt und hofft auf ihn. Ich möchte auch den Gruß mit einer Anwendung oder mit mehreren Anwendungen und praktischen Überlegungen schließen, sowohl persönlich als auch als Gemeinde. Aber zuvor, kennt ihr den Schlitzergruß? Also Schlitz hier ist diese Stadt im Vogelsberg. Wisst ihr, wie die Schlitzer sich grüßen? Also die Männer zumindest. Treffen sich zwei Männer, sagt der eine und der andere und selbst. Und der erste immer so weiter. Als Christen dürfen wir uns einander grüßen. Wenn wir uns als Christen grüßen, wünschen wir unserem Mitchristen genau das, dass er Gnade und Friede von Gott bekommt. Dass Gott dem anderen sieht und ihn wirklich in dem betrachtet, was ihn gerade bewegt. Also nicht nur das Äußere, sondern was im Herzen gerade vorgeht. Ob da Zweifel sind, ob es Nöte sind, mit denen man gerade kämpft, ob es Sorgen sind. Gott möge das ansehen, das wünschen wir uns, indem wir uns gegenseitig auch grüßen. Ein zweites, lasst uns auch auf Gäste und neue Gottesdienstbesucher zugehen und diese grüßen. Wir waren in letzter Zeit in einigen Gottesdiensten und bei manchen hatten wir das Gefühl, niemand interessiert uns, sich für uns. Das ist schade, das sollte nicht so sein. Wir waren in einem Gottesdienst, da rannte uns aber dann der Prediger hinterher, um uns zu verabschieden. Es war der Johannes Weider, der vor kurzem hier war. Ja, genau. In einer Gemeinde haben wir es erlebt, dass der Pastor oder der Leitende dann die Besucher aufforderte, jetzt steht doch mal auf und begrüßt euch gegenseitig. Findest du gut? Ich finde es schade, wenn man uns dazu auffordern muss. Es wäre doch klar, wenn ich mich neben jemanden setze, dass ich denjenigen doch auch begrüße, oder? Wir wollen auch den Gottesdienst mit einem Gruß beginnen. Ich habe es leider erlebt, dass auch Gottesdienste, so wie meine Predigt heute, ohne Gruß angefangen haben und vielleicht gar nicht gegrüßt wurde. Und ich habe mir gedacht, Alexander, du hast nicht gewusst, was heute kommt, aber du hast das vorbildlich gemacht. Also wirklich, wie du die Gemeinde begrüßt, auch die Gäste, also es ist wirklich toll. Und so soll das auch sein. Und als ich das letzte Mal hierher kam, da stand Alexander da und hat uns am Eingang begrüßt. Aber es ist nicht die Aufgabe des Predigers, allein die Leute zu begrüßen. Das ist die Aufgabe, das kann jeder, oder? Aber lass mich an dieser Stelle zwei Dinge ansprechen. Es gibt Geschwister, denen fällt es wirklich schwer, auf andere zuzugehen. Die wissen nicht mehr zu sagen, wie unsere Schlitzer-Leute, die einfach nur unwie. Aber es ist besser, man geht auf die zu, und anstatt einfach aus dem Weg zu gehen. Und ich hatte mal einen Bruder, der sagte, der hatte mich besucht und wir saßen da, und keiner wusste, was er sagen sollte. Und sagte, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Und dann haben wir ein bisschen nachgedacht und irgendwann fanden wir dann auch ein Gesprächsthema. Es gibt aber auch andere, die gerne auf andere zugehen, die herzlich grüßen, aber dann nur von sich reden. Ich habe jetzt ein Zitat gehört, wer immer nur von sich selbst erzählt, der erfährt nichts von dem anderen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir auf andere zugehen, dann aber auch Interesse zeigen. Also so ein ernst gemeintes, wie geht es dir wirklich? Was beschäftigt dich gerade? In welcher Lebenssituation bist du? Also wenn wir wirklich auch Interesse an dem anderen zeigen. Zum Schluss brauche ich noch eure Hilfe. Mir ist aufgefallen, wenn wir zum Beispiel irgendwo unterwegs sind, wir gehen ja gerne wandern, meine Frau und ich, wenn man dann im Wald jemanden begegnet, wie begrüße ich denjenigen denn so, dass ich ihm etwas von Gott mitgeben kann, dass es aber trotzdem irgendwie natürlich wirkt. Ich möchte also nicht nur Hallo sagen oder guten Tag, sondern ich möchte ihm einen Gruß mitgeben, wo Gott auch irgendwie drin vorkommt. Zum Beispiel, grüß Gott. Das heißt ja ursprünglich, Gott grüße dich. Gott sehe dich. Gott schaue auf dich. Ne? Oder tschüss, Gott schütze dich. Aber das wissen ja die Leute meistens nicht. Und ich überlege, und ich habe noch nichts gefunden, wie ich jemanden, der mir einfach so begegnet, einfach mal grüßen kann, dass es wirklich bedeutungsvoll ist für mich und hoffentlich auch für ihn. Gut, ich denke, nach der heutigen Betrachtung könnt ihr etwas mit diesem Gruß anfangen, den ich euch auch von Herzen wünsche. Ihr Lieben, die ihr an Jesus Christus glaubt, ihr Heiligen in Wächtersbach, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.